Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines. Eine weitere ereignisreiche Woche hinter uns. Die Bayern haben in der Champions League die erste Halbzeit absolviert. Steht zwar 2-1 für Inter, aber noch ist die letzte Hoffnung nicht aufgegeben. Im Mittelpunkt natürlich wieder Thomas Müller. Aber es gibt auch viel Neues von Max Eberl, den Transfersommer, Uli Hoeneß und Co. Bei den Bayern passiert wieder einiges mit an meiner Seite. Wirk und Bastian, freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Blicken wir zuerst auf das Spiel, das größte Ereignis in der abgelaufenen Woche. Sebastian, du warst live vor Ort im Stadion. Du hast die ganze Atmosphäre mitgenommen. Einerseits die Choreo am Anfang, andererseits dann das Spiel, was ein richtiges Hin und Her war. Dann die Müller-Einwechslung, die Euphorie am Ende, dann trotzdem irgendwo ein bitteres Fazit. Wie hast du das ganze Spiel gesehen und wie schätzt du die Bayern-Chancen ein in der zweiten Halbzeit, wie sie alle verantwortlichen Spieler und Co. genannt haben?
Ja, für mich war der große Knackpunkt einfach die Mega-Chance von Harry Kane. Ich glaube, 26. Minute war das. Da sind eigentlich alle schon aufgesprungen. Den hat man drin gesehen und normalerweise macht Harry Kane den ja rein. Und da ist das Spiel irgendwie so gebrochen. Die Bayern hatten es eigentlich unter Kontrolle. Wären sie da 1-0 in Führung gegangen, habe ich so das Gefühl, dass sie wahrscheinlich auch noch nachgelegt hätten. Das war ihnen dann schon noch irgendwie in den Knochen gesteckt. Das war dann auch so, dass die Stimmung gar nicht sich angefühlt hat wie ein Champions League Viertelfinale. Es war irgendwie so ein bisschen ruhiger. Es kam einem so vor, als hätten sich alle bis auf die Südkurve so ein bisschen zurückgelehnt und sich gesagt, jetzt zeigt mal, geht mal erstmal in Führung. Und das kam dann eben nicht. Also da gab es wirklich auch schon in der Vorrunde Champions League Abende, wo die Luft irgendwie mehr gebrannt hat. Ich denke schon, dass trotz den ganzen Verletzungen irgendwie die Fans die Einstellung hatten, dass man Inter eigentlich noch schlagen müsste, dass es nicht so ein heißes Duell ist, wie wenn es zum Beispiel gegen Real geht oder so. Und dann waren die Italiener halt eiskalt, wie die Italiener sind. Also die, vor allem in der Offensive, Lautaro Martinez und Thuram, die stechen schon zu. Also das ist, die sind wirklich eiskalt. Und dann ist die Stimmung halt nochmal aufgebrandet, als Thomas Müller gekommen ist. A, als er gekommen ist, B, als er dann getroffen hat. Da dachte man, das ist jetzt die Geschichte des Spiels. Jetzt ist es der große Müller-Abend. Und dann gab es halt eben nochmal dieses Gegentor. Ich glaube, da hat auch Vincent Kompany einen großen Fehler gemacht, eben mit der Einwechslung von Sacha Boué, hat die ganze Viererkette irgendwie durcheinander geworfen. Und da ist das Spiel, so komisch es klingt, einerseits hat er den Ausgleich eingewechselt, aber hat dann auch irgendwie den Gegentreffer eingewechselt durch diese Boué-Einwechslung. Und das ist dann schon unglücklich gelaufen.
Ja, Gieko, jetzt ist natürlich oder all eyes auf das Rückspiel. Das ist jetzt das Wichtigste in der kommenden Woche. Da stellt sich natürlich die große Frage, was müssen die Bayern jetzt anders machen, um das Ding zu gewinnen? Und muss man überhaupt so viel anders machen? Weil ja laut vielen die Leistung eigentlich mehr als in Ordnung war. Viele sogar der Meinung sind, dass die Bayern die bessere Mannschaft waren.
Ja gut, Fußball ist Ergebnissport und sie haben verloren. Von daher gesehen kannst du dir von der besseren Mannschaft wenig kaufen. Ich glaube, in den letzten 2-3 Jahren habe ich diesen Satz beim FC Bayern nachspielen oft gehört. Wir waren die bessere Mannschaft und haben nicht gewonnen. Gerade gegen Leverkusen war es ja oftmals der Fall. Und aber im Grunde stimmt es leider. Das ist die bittere Wahrheit. Also allzu viel verbessern muss man nicht, aber es gibt doch Stellschrauben, an denen man arbeiten muss, wo man einfach auf dem Niveau die Fehlerquote bzw. die Effizienz steigern muss. Also Sebastian hat es gesagt, ich selbst, wenn ich im Stadion hab's am TV-Bildschirm gesehen und ich konnte es auch nicht glauben, als ich bin auch schon zum Jubel aufgesprungen, als sozusagen Harry Kane da frei aus 5 Metern zum Abschluss kommt vor Jan Sommer und dann setzt er das Ding an den Pfosten und ich konnte es nicht glauben. Und das ist natürlich die erste Sache. Du bist in Mailand, die haben 3 Gegentore in der laufenden Champions League-Saison kassiert. Also wenn die einen Bus parken in der Allianz Arena, dann können die auch einen zu Hause parken und dann wird es nochmal richtig schwierig. Das heißt, du musst einfach aus den Chancen, die du bekommst, musst du ein Tor machen. Idealerweise mit dem Ergebnis im Gepäck, die erste Chance muss quasi sitzen. Das wäre der Idealfall. Und dann hat man aber auch gesehen, dass man in der Defensive, gerade in dem Umschaltspiel beziehungsweise in der Abstimmung zwischen Mittelfeld und Defensive, dass es da durchaus noch Luft gibt. Also Sebastian hat es gerade angesprochen, Sacha Boué würde ich jetzt nicht als alleinigen Schuldigen hinstellen, aber er war maßgeblich an dem Gegentreffer beteiligt. Kurios fand ich, dass Leon Goretzka ihn angeschnauzt hat, aber Goretzka selbst an dem Treffer auch beteiligt war. Er ist sozusagen, hat als Mittelfeldspieler das Mittelfeld aufgemacht, hat sozusagen gepresst vor dem entscheidenden öffnenden Pass, hat einen Riesenraum damit geöffnet für Inter. Da sagen auch viele Experten, das war nicht nötig, das hätte man nicht machen müssen. Also es geht einfach darum, dass man defensiv stabil ist, auch wenn Thuram und Martinez natürlich eine absolute Klasse sind, das hat man jetzt gesehen. Ich bin ehrlich, ich verfolge nicht so viele Interspiele. Ich kenne Thuram aus der Bundesliga, ich kenne Martinez aus der Nationalmannschaft. Man wusste, dass die Qualität haben, aber wie stark die beiden auch zusammenspielen und wie effizient die sind, das hatte ich so nicht auf dem Radar und das haben sie jetzt bewiesen. Das heißt, du darfst dir einfach keine Patzer erlauben und du musst hellwach sein. Man hat gesehen, eine Flanke, eine Hacke und dann ist das Ding drin, also das geht ratzfatz und dementsprechend hinten defensiv hoch konzentriert. Gute Abstimmung zwischen den beiden Reihen, also Mittelfeld und Defensive und vorne einfach eiskalt idealerweise aus den ersten beiden Chancen ein Ding machen und ich bin mir sicher, dass die Bayern auch in Mailand ihre Chancen kriegen. Dann ist die Frage, ob das eben das 1-0 sein wird oder vielleicht das 1-1 oder wann auch immer. Also ich glaube wirklich, kommt darauf an, wann die Bayern ein Tor erzielen, ob sie eins erzielen können, wie schnell das passieren wird.
Stichwort Chancenbucher. Es reicht ja eigentlich nur ein Treffer, damit man ja über die 90 Minuten hinweg noch die Chance hat. Fakt ist, die Ausgangslage der Bayern ist viel besser als die der Gegner. Der anderen gegnerischen Mannschaften, Dortmund 4-0 verloren, Real Madrid mit 3-0 Klatsche bekommen. Da wird sich die Aufholjagd für die anderen schwerer gestalten als ein 2-1, was ja definitiv noch zu retten ist. Was nicht mehr zu retten ist, ist die ganze Situation, wie sie rund um den Abschied von Thomas Müller jetzt über die Bühne gegangen ist. Wir haben letzte Woche in der Headlines-Folge drauf geblickt. Jetzt ist es offiziell, dass Thomas Müller nicht mehr weitermachen wird. Es wurde medial natürlich viel gefragt. Auf der einen PK wollte Eberl gar nicht mehr drauf eingehen. Thomas Müller selber hat die Reporter auch ein bisschen zurechtgewiesen und gemeint, er ist auf keiner Abschiedstour. Die Personalie sorgt für viel Diskussion, die Entscheidung sorgt für viel Diskussion, Sebastian. Man sucht am Ende des Tages ja trotzdem irgendwo, vor allem die Fans, einen Schuldigen, nenne ich es mal, weil es ja dann doch nicht ganz so glatt über die Bühne gegangen ist, wie man es eigentlich ja erwarten könnte, wenn es um so eine Vereinslegende geht, die man wahrscheinlich in die Top 3 der größten Spieler der Vereinshistorie eingliedern kann. Jetzt stellt sich aber dennoch die Frage, wer geht denn jetzt als größter Verlierer aus der ganzen Müller-Geschichte raus? Ist es der Spieler? Sind es die Bosse? Ist es der Aufsichtsrat? Wer muss denn jetzt unter ja, diesem Szenario, wie es jetzt alles passiert ist, am meisten leiden?
Ja, für mich ist der größte Verlierer in der ganzen Causa Müller eigentlich Max Eberl. Er hat sich eigentlich sehr weit vor ein paar Monaten aus dem Fenster gelehnt, hat gesagt, ja, Thomas Müller, da müssen wir uns nur tief in die Augen schauen und dann gibt es ganz kurze Verhandlungen und das ist das kleinste Problem, da jetzt eine Vertragsverlängerung zu machen oder eine Lösung für die Zukunft zu finden. Und dann war es überhaupt nicht das kleinste Problem. Also Thomas Müller hätte wohl gerne weitergespielt, hat er ja auch so durchblicken lassen. Max Eberl hat ihm das irgendwie in Aussicht gestellt und dann stellt sich eben Uli Hoeneß öffentlich hin und sagt, das ist ja kein Bazar. Und dann muss halt Eberl zurückrudern. Was mich da sehr wundert an der ganzen Sache ist, man denkt sich doch eigentlich immer, die Bosse und die Oberbosse, die müssen doch auch mal miteinander reden. Also in all diesen Monaten, und diese Müller-Frage stand ja schon ewig im Raum, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Max Eberl und Uli Hoeneß nicht einmal ein Gespräch haben und sagen, hör mal, was ist denn da jetzt eigentlich unser Kurs, was wollen wir machen? Dann sagt vielleicht Uli Hoeneß, das und das ist meine Meinung, ich finde, der sollte aufhören, der sollte nicht mehr so einen Vertrag kriegen. Dann könnte Eberl vielleicht sagen, aber doch, der hat noch einen gewissen Wert. Vielleicht können wir ja da was schaffen, dass wir mit dem Gehalt ein bisschen runtergehen. Aber mir kommt es immer so vor, als würden die Herren untereinander überhaupt nicht reden. Und dann haben sie auch irgendwie ein schlechtes Gefühl, was der andere denkt. Weil wenn ich jetzt Max Eberl wäre und ich höre all diese Aussagen von Uli Hoeneß, dass er halt überhaupt nicht so begeistert ist über noch ein Jahr Thomas Müller beim FC Bayern, dann muss ich mir doch denken, okay, Uli Hoeneß ist ja doch hier irgendwie der Oberindianer, der hat am meisten zu sagen. Anscheinend möchte er nicht, dass es so weitergeht. Wenn sie schon keine Lösung finden, dass sie miteinander reden, müsste man doch denken, Eberl müsste so ein gutes Gespür haben, dass er merkt, der Aufsichtsrat will vielleicht kein weiteres Jahr Thomas Müller. Und dann musste sich ja Eberl auch noch öffentlich hinstellen und sagen, ja, das war ein Fehler von mir, dass ich das gesagt habe. Da war ich emotional, was ich als Erklärung jetzt auch nicht so nachvollziehen kann, weil es geht um einen Spieler, der klar ein verdienter Spieler ist beim FC Bayern, aber wie kann jetzt der Sportvorstand da so emotional werden, dass er da irgendwas sagt, was er eigentlich so gar nicht meint. Also da sah Max Eberl gar nicht gut aus. Es war halt auch irgendwie nicht die schwerste Situation eigentlich auf dem Papier. Also die Kimmich-Verlängerung, die Davies-Verlängerung sollte eigentlich viel, viel komplizierter sein. Und bei Thomas Müller denke ich mir halt auch, da hätte man untereinander vorher reden müssen, hätte abklopfen müssen, was ist eigentlich der Kurs vom Verein und hätte das dann Thomas Müller auch sagen können. Und ich glaube halt, für Thomas Müller war es richtig fies, weil er immer diese Signale gekriegt hat, er könnte vielleicht weiterspielen, dann hätte er gerne weitergespielt und dann auf einmal sagt man ihm, das wird jetzt doch nicht so sein. Also das ist ganz schlecht gelaufen überhaupt in der Kommunikation und vor allem muss ich da wirklich Max Eberl den Hut aufsetzen, dass er das nicht ganz so gut geregelt hat. Weil ich glaube, jetzt im Nachhinein, jetzt wo die Entscheidung gefallen ist, sieht man ja, wie Thomas Müller auftritt und er tritt jetzt nicht wirklich nach. Er sagt jetzt auch die Dinge, wie ihr vorhin auch gesagt habt, das ist nicht seine Abschiedstour. Er will jetzt nochmal Leistung bringen für den FC Bayern und der will jetzt auch nicht den Stinkstiefel machen, gibt weiterhin seine Interviews, gibt sich konstruktiv. Ich glaube, wenn man ihm gesagt hätte, vor 3 Monaten, Thomas, lass uns eine Lösung finden für nach der Karriere, ein schönes Abschiedsspiel und dann sprechen alle die gleiche Sprache. Das wäre richtig gut gewesen. So hat Eberl diese Chance verpasst und darum ist er für mich schon der große Verlierer jetzt in der ganzen Sache Müller.
Ja, ein Abschiedsspiel, du hast gesagt, wird es geben. Sobald es da auch mehr Infos gibt, da habe ich schon 100 Nachrichten auf Instagram bekommen, wann das denn terminiert wird, werden wir da auch mehr darüber berichten. Aber Fakt ist, Thomas Müller will ja eigentlich noch gar keinen Abschied. Klar, das Abschiedsspiel aus München wird stattfinden, aber Müller will ja noch seine Karriere nicht an den Nagel hängen, Gekko. Er will noch weitermachen und deshalb geht es ja jetzt auch medial irgendwie ja, hin und her, wohin er denn wechseln könnte. Ich glaube, es gibt keine Liga der Welt, mit der er bisher nicht in Verbindung gebracht wurde. Es gab jetzt Gerüchte rund um Inter, dann gibt es aus dem Ausland relativ viel. Was sind denn so die Vereine, die aktuell Interesse zeigen und wo würdest du denn sagen, ist ein Transfer irgendwo am wahrscheinlichsten? Ich meine, Thomas Müller mit dem Namen könnte wahrscheinlich sich glatt den Verein aussuchen.
Ja, gut, ganz so ist es nicht. Ich glaube, in England so die Top 6, ob er da unbedingt ein Angebot bekommt, weiß ich nicht. Aber im Grunde hast du recht. Der Name Müller ist ja nicht nur, steht nicht nur für sportlichen Erfolg, sondern der Name Müller ist ja auch eine Marke, hat sich etabliert. Er ist als Typ sehr, sehr beliebt, nicht nur im Inland, auch im Ausland. Wird auch geschätzt von Verantwortlichen, von Fans. Und es gibt ja schon seit geraumer Zeit diese USA-Gerüchte. Die sind ja schon vor einem halben Jahr aufgetaucht, wo es hieß, ah, macht er weiter, wenn nicht, dann könnte er sich eventuell das vorstellen. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Vor seinem Abschiedsbrief oder vor seinen Worten hätte ich mir schon die Frage gestellt, macht er wirklich weiter oder beendet er seine aktive Laufbahn im Trikot des FC Bayern? Also ich als Bayern-Fan würde natürlich dieses Szenario schon irgendwie gutheißen, dass er sozusagen sagt, okay, aktive Laufbahn beendet, ich sehe ihn in keinem anderen Trikot. Wir alle kennen die Zeiten von Schweinsteiger, das hat sich ein bisschen komisch angefühlt, finde ich. Philipp Lahm hat es vorgemacht, aber dann hat er ja geschrieben, er hätte gerne noch weitergemacht, aber man hat mit ihm nicht verhandelt in seinem Abschiedsbrief. Und das deutet schon an, dass er da noch ein bisschen Energie im Tank hat. Und ich glaube, Müller wird sich jetzt erstmal, wie er es gesagt hat, voll und ganz auf die Bayern konzentrieren. Er wird die Angebote, die da reinkommen, erstmal on hold stellen. Und wenn da dann, sage ich mal, ein bisschen in Kopffreiheit, so Richtung Club-WM, nach der Club-WM, dann wird er sich damit intensiv beschäftigen. Und dann wird er, glaube ich, auch nochmal persönlich entscheiden müssen, wohin der Schritt geht. Ich denke, gerade in den USA kann er sich einen Verein aussuchen. Da gibt es ja große Namen wie Inter Miami mit Messi, die dran sein sollen. Die Bayern haben auch eine Idee im Kopf, die so ein bisschen weitergeht. Sie würden ihn gerne zum Partnerverein nach Los Angeles schicken, dass er da quasi noch ein Jahr kickt. Dann wäre er eben weiter noch im Bayern-Kosmos. Und dann könnte er sozusagen nach einem Jahr USA-Aufenthalt wieder zurückkommen zum FC Bayern, in welcher Rolle auch immer. Und dann gibt es aber natürlich ganz viele Vereine in Europa, die sagen, hey, Müller macht im Champions-League-Viertelfinale in der 85. noch ein Tor und steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Der ist 35, der hat noch was im Tank, den kann ich mir auch vorstellen, vor allem wenn ablösefrei ist und aufs Gehalt verzichtet. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Vereine, du hast es kurz gesagt, in Italien, die Italiener sind bekannt dafür, dass sie auf ältere Spieler setzen, Stichwort Miroslav Klose, Lazio soll auch bei Müller nachdenken. Pikant ist auch, dass Inter wohl nicht abgeneigt wäre, auch Inter hat viele alte Allstars bei sich auch gehabt und immer noch im Kader. Und dann gibt es auch schon erste Gerüchte Richtung Super League. Türkei ist auch so eine Liga, die so viele Spiele anzieht, die im Spätherbst ihrer Karriere sind. Da soll wohl José Mourinho mit Fenerbahce Istanbul nicht abgeneigt sein. Also es gibt viele Vereine und Trainer, die so einen erfahrenen Spieler wie Müller nehmen würden, der vielleicht nicht unbedingt Stammspieler ist, der jetzt nicht irgendwie 40 Spiele von A bis Z durchspielt, aber der durchaus noch in der Lage ist, eine Mannschaft auf dem Platz und außerhalb vom Platz zu führen. Und es wird sich, glaube ich, zeigen, Müller hat eine große Auswahl. Ich persönlich, wie gesagt, würde mir wünschen, dass ich Müller in keinem anderen Trikot mehr sehe, außer beim FC Bayern. Aber hängt auch, glaube ich, ein bisschen vom Saisonverlauf ab. Das ist so, was so meine persönliche Tipp ist. Wenn wirklich am Ende der Saison der Champions-League-Titel da ist, was jetzt momentan sehr, sehr weit entfernt ist, wenn man ehrlich ist, aber wenn der kommt, dann hast du ja den Peak erreicht, dann hast du zum dritten Mal mit deinem Herzensverein das Ding gewonnen, das größte Ding im Fußball nach der WM. Und die hat er ja auch schon gewonnen, also höher kannst du gar nicht mehr gehen. Klar, du kannst auch ins Ausland gehen, aber die Fallhöhe ist nach so einem Champions League ziemlich hoch und ich glaube, wenn sie das Ding holen, dann wird er auch das Ding beenden und auch noch live im Stadion wahrscheinlich verkünden. Wenn sie es nicht holen oder wenn sie da ausscheiden und es kommt ein Verein so wie Inter, der sagt, hey, noch ein Jahr Champions League, warum nicht? Kann ich mir vorstellen, dass er auch weitermacht. Also alles offen, Müller sitzt da quasi im Driver's Seat und lasst uns mal gespannt da in den kommenden Wochen draufschauen, weil, glaube ich, wird die Gerüchteküche noch ordentlich brodeln, was Müller angeht.
Ja, Fakt ist, egal in welchem Trikot, irgendwie sieht es doch gar nicht aus nach Müller. Wir haben uns mal ein paar Versuche gewagt mit Photoshop, haben das Ganze auf Instagram hochgeladen in einem LAFC, Fenerbahce und Inter Mailand Trikot. Das Ganze sieht ganz ungewohnt aus. Man kann ihn sich irgendwie nicht anders vorstellen als Bayern Trikot. Aber ja, kommentiert gerne, welches der drei Varianten am ehesten zusagen würde. Und dann schauen wir mal, wo es Müller hin verschlägt. Ein weiterer Fakt ist aber auch, dadurch, dass Müller jetzt eben geht, wird eine große Lücke frei, die im Sommer zu füllen ist. Eine Position, die ja gar nicht so unwichtig ist, wo jetzt auch neues Budget frei geworden ist durch das Gehalt, was man sich eben einspart, Sebastian. Und da hat Max Eberl ja auch versucht, irgendwo seinen Trumpf zu ziehen und hat den Transfersommer angekündigt. Es gibt auch viele Namen, mit denen die Bayern schon in Verbindung gebracht werden. Heißt, es scheint so, als ob man hinter den Kulissen auch wirklich intensiv dran arbeitet, Neuzugänge nach München zu lancieren. Was sind denn so die Namen, die gerade am heißesten sind und die auch wirklich vorstellbar im Sommer sind?
Ja, ein Name, der jetzt immer wieder genannt wird, ist Luis Henrique von Olympique Marseille, ein Brasilianer, der so auf dem offensiven Außen spielt, eher links außen ist. Das wäre dann natürlich einer, der die Position einnehmen könnte, wenn Leroy Sané nicht verlängert, wenn er den FC Bayern verlässt. Das scheint schon relativ heiß zu sein. Den haben die Bayern jetzt schon mindestens einmal beobachtet, live im Stadion mit Vincent Kompany, mit Christoph Freund. Da soll man schon in Gesprächen sein mit dem Berater. Das ist so der heißeste Name, der am konkretesten ist. Eberl hat gesagt, sie sind schon viel weiter als im letzten Jahr. Es ist ein bisschen schwer zu sehen, was damit gemeint ist. Er spricht ja auch immer von internen Transfers. Vielleicht meint er jetzt auch die Verlängerung, die sie gemacht haben mit Kimmich, mit Davis, der jetzt erstmal verletzungsbedingt ausfällt. Oder ob sie wirklich auch schon in Gesprächen sind mit mehreren Spielern, die kommen sollen. Ich denke, es ist immer das Problem da, dass es diesen Sparplan gibt, dass man erstmal eigentlich Spieler verkaufen soll, dass Eberl Spieler verkaufen soll. Und da kann er ja noch gar nicht so weit sein. Also erstmal muss man schauen, wie entwickelt sich das mit Mathys Tel. Bleibt er dann bei Tottenham? Zahlen die da nochmal einen Batzen Geld? Was ist zum Beispiel mit Coman? Was ist mit Gnabry? Bekommt man da Spieler los? Generiert man da Einnahmen? Und ich glaube, dann wird man erst über Neuzugänge sprechen können. Also ich glaube, so sehr konkret ist es da noch nicht, bis auf Luis Henrique. Das ging jetzt relativ schnell. Das scheint schon relativ weit fortgeschritten zu sein. Aber sonst sind halt viele Namen im Raum, die aber, glaube ich, noch nicht so konkret geworden sind wie eben bei diesem Spieler.
Ja, es gibt auch viele Jungtalente, die irgendwie mit den Bayern in Verbindung gebracht werden. Ist es vielleicht irgendeine neue Route, die da Bayern einschlägt? Hat da vielleicht auch gerade Kompany seine Finger im Spiel? Es sind ja auch häufig dann Spieler, die er sich irgendwo persönlich anschaut. Auch er wird ja immer häufiger im Stadion gesichtet, teilweise mit Christoph Freund an der Seite, wie sie eben Spieler scouten. Also wollen die Bayern da vielleicht im Sommer auch einen komplett neuen Weg einschlagen?
Ja, ich finde es gerade interessant, dass Vincent Kompany anscheinend jetzt so viel scoutet und so viel zu sagen hat. Man hat ja Thomas Tuchel eigentlich immer vorgeworfen, dass er sich zu sehr eingemischt hat in die Scouting-Geschichten, in die Spielerwünsche, also praktisch ins Management. Kompany ist dann gekommen und hat eigentlich von Anfang an gesagt, das ist nichts, womit ich was zu tun haben möchte. Ich will mich nur ums Training kümmern, ich will mich nur um die Mannschaft kümmern. Und jetzt auf einmal werden da schon Wünsche laut. Es geht auch viel um junge Spieler, die er gerade aus Belgien kennt, die vielleicht auch relativ preiswert wären, wo er eine Liste hat und wo er dann auch an Freund rantritt. Was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass Eberl da offenbar nie dabei ist. Also es hieß jetzt immer Christoph Freund, schaut nach den Spielern, Kompany scoutet aktiv mit. Das ist schon eine Änderung im Vergleich zum Anfang der Saison, aber ich glaube, dass Kompany sich jetzt halt schon eine gewisse Position erarbeitet hat und da jetzt auch ein bisschen mehr zu sagen hat und jetzt anscheinend doch da gerne mitmacht, wenn es um die Kaderplanung fürs nächste Jahr geht.
Ja, wir gehen nochmal zurück auf die Aussage von Max Eberl-Bierko, wo er gesagt hat, dass sie eben schon sehr weit sind. Mich erinnert das Ganze irgendwo an die Ansage von Uli Hoeneß, wo er gesagt hat, ja, wenn sie wüssten, wen wir schon alles haben. Die Fragezeichen sind da. Jetzt wurden natürlich die ganzen Transferdiskussionen nochmal neu entfacht. Ein Name, der dann irgendwie im gleichen Atemzug ja mit in den Fokus bei den Bayern gerückt ist, ist auch wieder Florian Wirtz. Auch da gab es jetzt wieder neue Entwicklungen, neue Gerüchte. Ja, ist es möglich, dass Max Eberl auf Wirtz anspielt und dass die Bayern eben an dem mega, mega, mega Transfer im Sommer bereits dran sind und ja, da vielleicht auch schon erste Erfolge verbuchen konnten?
Ja, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, man muss drauf schauen, wie emotional Max Eberl war, als er diese Aussage getroffen hat, weil nicht, dass es heißt, in 3 Monaten, er war zu emotional und muss wieder zurückrudern. Aber ich sehe es so wie Sebastian. Also wenn man seriös ist, wenn man wirklich seriös das Ganze betrachtet, können die Bayern Stand jetzt, Stand Anfang April, eigentlich kein Angebot abgeben, weil Eberl nicht das Mandat hat. Eberl hat ganz klar die Vorgaben Gehalt einsparen bzw. Spieler verkaufen und wie soll er mit dem Rahmen, wenn das Festgeldkonto leer ist, wie soll er da ein Angebot abgeben, wenn er kein Geld hat? Also muss erstmal Geld in die Kasse gespült werden. Das bringt uns wieder zum Thema Florian Wirtz, was ein Stück weit auch mit dem Thema Thomas Müller zusammenhängt. Du hast es auch gesagt. Natürlich haben die Bayern auf der Gehaltsliste haben sie jetzt einen Platz geschaffen. Da geht ein Topverdiener. Ich denke mal, dass Wirtz so in diese Range sich einordnen könnte wie ein Thomas Müller. Das heißt, da hätte man schon mal so einen grünen Checkhaken erledigt. Aber der große Batzen, der da im Raum steht, ist einfach die Ablöse. Und diese Woche gab es wieder Berichte, die das Ganze so ein bisschen angeheizt haben. Zum einen gibt es Meldungen, die sagen, ja, Müller musste gehen aufgrund, also offiziell heißt er wegen sportlichen Gründen, was die Verantwortlichen sich, so sage ich mal, als Story zurechtgelegt haben. Das Finanzielle schieben sie zur Seite, was ja niemand ernsthaft glaubt. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen, Stichwort Kommunikation, da sollte man so transparent sein und sagen, ja, es gibt sportliche Gründe, aber auch finanzielle Gründe. Und dann wäre das den Grund gewesen, es hätte jeder abgekauft. Aber so hat es wieder so ein Geschmäckle, finde ich. Also sportlich, wie gesagt, ist da sozusagen die Frage, wer kann ihn ersetzen? Und da ist natürlich der Name Florian Wirtz der Erste, der da sozusagen hochpoppt. Ganz junger Spieler, haben die Bayern schon seit Jahren auf dem Radar. Und was bisher immer so die Marschroute war oder was in den letzten Monaten immer so durchgeklungen ist, Wirtz bleibt noch bis zur WM 26 in Leverkusen, lässt sich eine AK in seine Verlängerung reinverhandeln oder verhandelt sich eine rein und geht dann frühestens nach der WM 26. Das war ja so ein bisschen der Tenor. Und jetzt gibt es Berichte, wonach es heißt, ja, Wirtz ist davon abgekommen. Er hat ein unterschriftsreifes Angebot von Leverkusen vorliegen, aber er lässt den Verein zappeln, also er nimmt es nicht an. Und er soll wechselbereit sein schon diesen Sommer. Also sprich, wenn da was Attraktives auf den Tisch kommt, wäre er auch bereit, schon diesen Sommer zu gehen. Und das spielt natürlich den Bayern voll in die Karten. Also Müller geht, Wirtz wäre bereit, diesen Sommer über einen Wechsel zu verhandeln. Steht die große Frage im Raum, Festgeldkonto leer, was machen sie, wenn sie keinen Spieler verkaufen? Also wie finanzieren sie das Ganze? Wir wissen alle, der FC Bayern, und das war die Marschroute von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge jahrelang, man macht keine Schulden für neue Spieler. Das hat man quasi anderen Vereinen immer sozusagen vorgehalten, sei es aus Spanien und England, wir nehmen keine Schulden auf für Transfers. Und laut dem Kicker, das musste ich dreimal den Satz lesen, wird wohl intern in der Tat darüber nachgedacht, für einen Wirtstransfer, wenn sich das Fenster öffnet, wenn es die Optionen gibt, einen Kredit aufzunehmen, was im ersten Moment auch surreal klingt, genauso wie es komisch klingt, Müller in einem anderen Trikot zu sehen, aber da werden die Bayern-Bosse, vor allem Uli Hoeneß, bereit, über den Schatten zu springen und da zur Bank zu gehen und da sich einen Kredit zu holen. Ich denke mal, an der Bonität wird es nicht scheitern, aber das wäre auch schon ein Novum. Aber ganz klar ist auch, wenn Wirtz wirklich auf den Transfermarkt kommt, wenn Wirtz den Bayern sagt, ich will zu euch, bitte macht das Ding, dann sollte das Geld aus meiner Sicht das kleinste Problem sein, also um das da eine Lösung zu finden. Und Sebastian hat es vorhin auch gesagt, die Bayern müssen einfach auch ein Stück weit abwarten, ob sie wirklich zu Banken müssen. Stichwort Mathis Tell, wenn der verkauft wird und vielleicht noch ein Coman, der ja auch wechselbereit ist, dann hast du da mal schnell 60, 80 Millionen Euro in die Kassen gespült und hättest einen Großteil der Ablöse von Wirtz quasi selbst wieder reingeholt. Also es wird spannend, gerade diese Entwicklung, dass Wirtz bereit wird, diesen Sommer zu gehen, glaube ich, könnte noch für sehr, sehr viel Bewegung sorgen. Aber wir wissen auch, Wirtz steht nicht nur beim FC Bayern auf den Scouting-Büchern oder ist nicht nur ein Traum von Hoeneß und Co., sondern auch aus dem Ausland. Man City verliert De Bruyne, auch die suchen eine Nachfolge. Also das könnte sich nochmal zum heißen Tanz werden. Es hängt davon ab, wie sehr denn Uli mit dem Papa Wirtz da verbandelt ist und ob Wirtz wirklich sagt, er will mit 21 jetzt ins Ausland schon gehen. Also es wird spannend. Die Bayern, es scheint so auf den ersten Blick, bereiten alles vor für einen Wirtz-Transfer durch den Müller-Abgang. Und jetzt schauen wir mal, ob Eberl den Taten oder den Worten, den er da, die er getätigt hat, auch Taten folgen lassen kann. Also es dauert ja nicht mehr allzu lange und dann öffnet das Transferfenster und dann können wir da auch schauen, ob er das, was er versprochen hat, auch einhalten kann.
Halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden in der FCB Insight App oder auch auf unserer Website, die ja in einem neuen Look erstrahlt ist seit vergangener Woche. Schaut da gerne auch vorbei. Und ansonsten verabschieden wir uns für heute. Wir blicken natürlich auch gespannt auf das Wochenende, wo es im Klassiker um einiges geht. Einerseits für die Bayern, die wichtige Punkte für die Meisterschaft holen müssen, während Borussia Dortmund wichtige Punkte für die internationalen Plätze gut machen muss. Auch da natürlich die gesamte Berichterstattung rund ums Spiel auf fcbinsight.de. Ansonsten, hat es mich sehr gefreut und dann sehen wir uns auch in der nächsten Woche, kommenden Freitag wieder. Bis dahin, Servus.